ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Irina Grabowski. Ein Staatsdiener, der nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. So etwas gibt es und dagegen will der Staat härter vorgehen, konkret das Land Brandenburg. Der Landtag in Potsdam hat beschlossen, angehende Beamte werden vom Verfassungsschutz überprüft. Ein Verfassungstreue-Check vor dem Eid. Gewerkschaften und Opposition haben Bedenken. Und Nico Hecht von der RBB 24 Landespolitik über die Diskussion.
Schutz vor Extremisten vor der Einstellung, aber auch nach der Einstellung soll das neue Gesetz bieten. Der Handlungsbedarf sei auch groß, war sich die Regierungskoalition einig. Denn noch nie habe der Verfassungsschutz so viele Extremisten in Brandenburg gezählt wie jetzt, sagt der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann.
Wir haben um die 4000 den Behörden bekannte Extremisten. Davon ist rund die Hälfte, der größte Teil sind Rechtsextremisten. Und uns geht es darum, die staatlichen Strukturen gegen Extremismus zu härten.
Eine Dienststelle wird deswegen künftig, bevor sie einen Anwärter in den Beamtendienst einstellt, eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz stellen. Der prüft, ob der Anwärter sich in der Öffentlichkeit, analog oder digital, so geäußert hat, dass Zweifel aufkommen an seiner Verfassungstreue. Und das Disziplinarrecht wird verschärft für die, die schon im Dienst sind. Künftig sollen bei Regelverstößen schon Behördenleitungen auch hart sanktionieren dürfen, nicht mehr nur Gerichte. Viel zu weitreichende Befugnisse, meint die rechtspolitische Sprecherin der linken Fraktion Marlen Bloch, die auch Klagen von Beamten gegen Sanktionen einschränken würden.
Denn bei Entscheidungen von einem Dienstherrn gibt es kein Widerspruchsverfahren und das Gericht kann dann selber entscheiden, ob es die Berufung zulässt oder nicht. Und da muss ich sagen, da bin ich als Beamtin und Beamter inzwischen schlechter gestellt dann als ein Arbeitnehmer.
Die Gewerkschaften hatten deswegen in einem Brandbrief die Abgeordneten aufgefordert, das Gesetz zu stoppen. Doch die Angst vor Willkür sei hier unbegründet, meint der Co-Vorsitzende der Bündnisgrünen-Fraktion Benjamin Raschke. Es ginge nur um grobe Verstöße und es blieben auch Klagewege offen. Wichtig war aber zu ändern, dass man bisher Extremisten nur mit langen Gerichtsverfahren los wurde, unter vollen Bezügen.
Denn wenn wir wirklich Extremisten haben, die im Staatsdienst sind, ist es doch ein unerträglicher Zustand, dass man das über Jahre, manchmal wirklich 10 Jahre weiß, die Person aber nicht aus dem Dienst entfernt bekommt. Das ist für uns das Wichtigere. Deswegen haben wir das miteinander abgewogen gesagt, das Risiko nehmen wir in Kauf.
Die Verfahren, so Raschke, müssten außerdem auch dem Landtag gemeldet werden, damit sie beobachtet werden können. Die Betroffenen würden auch direkt informiert werden, um sich dagegen wehren zu können. Für die AfD ist das ein Mittel, die Opposition mundtot zu machen.
So, jetzt gibt's also in Brandenburg den Verfassungstreue-Check für angehende Beamte. Und jetzt zu einem aufsehenerregenden Fall an der Charité. Ein Oberarzt soll dort 2 Patienten getötet haben. Das Landgericht Berlin hat den Mediziner zu 4 Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags verurteilt. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling schildert den Fall.
Dem 56-jährigen Oberarzt der Intensivstation der Kardiologie der Charité sei es tatsächlich darum gegangen, das Leben von den 2 schwerstkranken Patienten mit dem völlig überdosierten Narkosemittel zu verkürzen, führte der Vorsitzende Richter Gregor Herb am 24. Prozesstag zur Urteilsverkündung aus. Er habe nach den Aussagen allein von 5 Gutachtern eine durch keine Therapie zu rechtfertigende hohe Dosis des Sedierungsmittels Propofol gegeben, aber nicht um den beiden Patienten Schmerzen und Ängste beim Sterben zu nehmen, sondern damit sie früher stürben, hieß es im Urteil. Staatsanwalt Martin Knispel hatte zuvor plädiert auf eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an den beiden 71-jährigen Patienten in den Jahren 2021 und 2022.
In einem Fall wurde eine erfolgreich durchgeführte Reanimation abgebrochen. Die Pfleger wurden angewiesen, damit aufzuhören. Und dann wurden die tödlichen Dosen gespritzt, beziehungsweise einmal auch schon vorher und dann abgestellt und danach nochmals gespritzt, nachdem wieder erwartend die Patienten teilweise noch Vitalzeichen aufwiesen.
Seit knapp einem Jahr saß der Mediziner in Untersuchungshaft und wird heute vorläufig entlassen. Der Angeklagte hat im Prozess betont, dass er mit der injizierten Dosis des Medikaments die Patienten abschirmen wollte vor ihren Schmerzen und ihrer Angst. Doch einem Patienten mit Kreislauf Propofol in tödlicher Dosis zu geben, habe die Kammer alle Zweifel überwinden lassen bei dem wohl eigentlich zugewandten, am Patienten orientierten Angeklagten Arzt, hieß es. Die Verteidiger des Arztes hatten Freispruch gefordert. Anwesend bei der Urteilsverkündung war unter anderem auch Mediziner Karl-Heinz Beine, der seit über 30 Jahren zu Patiententötungen in Krankenhäusern forscht und publiziert. Es sei eher typisch wegzuschauen, wenn in Krankenhäusern Fehler bemerkt würden, hätte seine Analyse der Fälle ergeben.
Am allerletzten Ende wird man auch sagen müssen, dass es natürlich auch für Kolleginnen oder Kollegen unvorstellbar ist, dass ein Arzt oder ein Mitarbeiter, mit dem ich zusammenarbeite, unter Umständen jahrelang, dass der dazu übergeht, Patienten vorsätzlich zu töten.
Verdachtsmomente gegen den angeklagten Arzt waren durch die Mitteilung einer 28-jährigen Krankenschwester der Charité entstanden. Das Gericht schätzte die Angaben der Whistleblowerin im Urteil heute als überzeugend und glaubhaft ein. Gegen den Schuldspruch kann der verurteilte Arzt in Revision gehen.
Soweit RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling. Das Berliner Haus der Wannsee-Konferenz. Dort haben Nazi-Größen im Januar 1942 die systematische Vernichtung der Juden Europas beschlossen und organisiert. Jetzt sind in der Gedenkstätte Plakate mit Israel-Bezug offenbar von Besuchern eingeritzt und abgerissen worden. Das hat die Gedenkstättenleitung in dieser Woche bekannt gegeben. RBB24-Reporter Markus Laton hat sich erklären lassen, warum der Krieg zwischen Israel und der Hamas Folgen hat für die Arbeit von Gedenkstätten wie die der Wannsee-Konferenz.
Es ist wie ein Schlagabtausch zwischen Unterstützern der Palästinenser und Freunden Israels, der sich im Gästebuch im Eingang der Villa abspielt. Vor allem seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober des letzten Jahres. Eike Stegen, Pressesprecher der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
Das sieht man in dem Gästebuch ganz klar, dass Leute eintragen Free Palestine und andere dann dahinter schreiben From Hamas. Dass dann das Hamas ausgestrichen wird, dass jemand es wieder dazu schreibt. Und das haben wir eigentlich, sagen wir mal, jeden dritten Tag, dass das sich in unserem Gästebuch so niederschlägt.
Die Verbindung der Gedenkstätte zu Israel ist ungebrochen. Schließlich, so Eike Stegen, leben in dem Land mehr als die Hälfte der Shoah-Überlebenden und ihre Nachfahren. Israelische Historiker arbeiten eng mit ihren Berliner Kollegen am Wannsee zusammen. So auch Alex Danzig, der zu den von der Hamas entführten Geiseln gehört. Dass Plakate mit Israel-Bezug wahrscheinlich von Besuchern der Gedenkstätte eingeritzt und zerstört wurden, besorgt deren Leiter Matthias Hass.
Das ist für uns Vandalismus. Das ist ein Akt letztlich antisemitischen Vorgehens auch, der nicht vergleichbar ist mit Gewalt gegen Menschen oder wirklichen Zerstörung.
Dennoch, so Matthias Hass, habe man die Polizei informiert, die nun in dem Fall ermittelt. Antisemitismus, der einhergeht mit einer Solidarität mit den Palästinensern, sei ein zunehmendes Problem, sagt Judith Albert. Sie gestaltet die Online-Bildungsarbeit der Gedenkstätte und hat mit vielen Hasskommentaren zu tun. Dabei stellt sie fest, dass
unsere Themen oder die problematischen Kommentare, die wir haben, vor allem Geschichtsrevisionismus bedeuten oder eben auch vor allem eine Schuldabwehr zeigen und dass wir da eher adressiert werden als jetzt durch anti-israelischen Antisemitismus.
Für das Haus der Wannsee-Konferenz wie für andere Gedenkorte für die Opfer des Nationalsozialismus besteht somit eine doppelte Herausforderung. Anfeindungen und Hasskommentare von anti-israelischen Agitatoren und von deutschen Geschichtsrevisionisten.
Vandalismus im Haus der Wannsee-Konferenz wegen des aktuellen Kriegs Israels gegen die Terrororganisation Hamas. Zum Glück besteht die Welt nicht nur aus Krieg und Elend. Es ist Frühling, das Gras wächst. Da hat sich die Stadt Potsdam gedacht, warum Benzin verbrauchen, wenn es auch lebende Rasenmäher gibt. Und so sind jetzt auf den Wiesen rund um das Schloss Marquardt Schafe unterwegs. RBB24-Reporterin Lisa Steger hat sich's angeschaut und angehört.
Schwer zu sagen, was das Schaf zum Ausdruck bringen will. Hunger kann es aber nicht sein. Denn die Wiese, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld, ist knöchelhoch mit Gras und Kräutern bewachsen. Die Stimmung ist gut, sagt Landwirt Helmut Querhammer, dem die Schafe gehören.
Der Vorteil für die Schafe ist, dass sie hier auf so naturnahen Wiesen artenreiches Spektrum an Vegetation vorfinden, also sozusagen die Apotheke direkt vor der Haustür, keine Einheitsgräser und haben alle Möglichkeiten, hier im Schatten zu liegen, werden gut versorgt. und wachsen so heran, wie sie es in der Natur auch machen würden.
Die Herde aus 24 Mutterschafen grast friedlich vor sich hin. Einmal am Tag kommt ein Mitarbeiter des Landwirts vorbei und sieht nach dem Rechten. Zum Beispiel kontrolliert er, ob der Elektrozaun noch unversehrt ist. Den braucht man, weil in der nahen Döberitzer Heide ein Wolfsrudel lebt, so Querhammer.
Wir selber haben keine Konflikte mit dem Wolf. Wir können mit dem Wolf leben. Wir zäunen die Tiere vernünftig ein. Wolfssicher, so wie es der Standard vorgibt, ist ausreichend Strom drauf, kann jeder mal anfassen und dann wird er merken, wie stark der Strom ist. Aber wir arrangieren uns mit dem Wolf und würden von Panikmacher abraten. Ja.
Wenn die eingezäunte Wiese, die die Schafe jetzt beweiden, abgegrast ist, werden sie umgesetzt. Jedes Stück Land im Schlosspark ist mal dran, erzählt Lars Schmäh von der Stadt Potsdam.
Ja, der Vorteil ist einfach die ganz, ganz hohe Akzeptanz bei den Bürgern, bei den Touristen, bei den Gästen hier im Park. Jeder, der hier als Besucher herkommt, die Familie, nehmen das sozusagen bewusst, um auch zum Beispiel mit den Kindern sich die Schafe anzuschauen. Und das erhöht einfach den Respekt vor der gesamten Anlage, vor den Tieren und vor der gesamten Anlage, reduziert die Vermüllung und reduziert auch Vandalismus.
Bis Oktober sollen die Schafe bleiben. Dann geht es, nein, nicht zum Schlachthof, sondern ins Winterquartier. Die Tiere machen dort Pause, bis sie im nächsten Sommer wieder als Rasenmäher im Einsatz sind.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD Audiothek.